Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über die Kennzeichen eines Christen. Wir haben schon bedacht, alles hat irgendwelche Kennzeichen. Jeder Vogel unterscheidet sich von einem anderen Vogel durch bestimmte Kennzeichen. Und auch jeder Mensch unterscheidet sich. Wir haben alle besondere Kennzeichen und das gilt nicht nur für äußere Dinge, sondern auch für geistliche Dinge. Ja, die Bibel beschreibt uns Kennzeichen eines Christen. Und das sind nicht so sehr, wie unsere Frisur sitzt oder äußerliche Dinge, an denen man einen Christen erkennen kann, sondern vor allem sind es geistliche Dinge, sind es Dinge, die unser Leben, die auch unser inwendiges Leben betreffen. Nun, das erste Merkmal, das wir letzte Woche betrachtet haben, war der Glaube. Ein Christ kennzeichnet sich aus als ein Mensch, der sagen kann, ich glaube. Und wir haben herausgearbeitet, Glaube ist nicht nur irgendwie ein Vermuten, sondern Glaube hat etwas mit einer Erkenntnis zu tun, mit einem Verständnis. Und zwar das Verständnis, das, was Gott sagt, ist wahr. Er ist ein treuer Zeuge. Das, was er bezeugt, dem kann man vertrauen. Und das heißt, wenn ich Gott glaube, dann habe ich das Verständnis, dass das wahr ist, was Gott sagt und tut. Ein Christ glaubt Gott und versteht deswegen diese Welt und dieses Leben in einem anderen Verhältnis. Heute wollen wir über ein zweites Merkmal nachsinnen, das aber ganz eng mit diesem ersten Merkmal des Glaubens verbunden ist. Das zweite Merkmal, worüber wir heute nachsinnen wollen, ist nämlich das Nachsinnen selbst. Wir haben Glauben als ein Verständnis oder eine Erkenntnisweise definiert. Ein Christ kann sagen, ich glaube. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das war der Text letzte Woche. Also ist der Glaube eine Weise der Betrachtung, nicht mit den irdischen Augen, sondern ein Verständnis dessen, das, was Gott geoffenbart hat, eine Erkenntnis. Doch zu dieser Erkenntnis gehört nicht nur die Form der Betrachtung, also ein geistliches Sehen, sondern auch der Inhalt des Betrachtens. Also ein Christ, er kann nicht nur sagen, ich glaube, sondern ein Christ, er muss auch sagen können, ich weiß, was ich glaube. Nicht nur das, die Tatsache des Glaubens an sich, sondern Glaube muss auch irgendwie mit etwas gefüllt sein. Was glaubst du denn? Inwiefern vertraust du denn Gott? Worauf bezieht sich das? Ein Christ, er ist nicht nur ein Mensch, der Gott glaubt, sondern auch ein Mensch, der weiß, was er Gott glaubt. Und darüber denkt er nach. Schlag doch mit mir auf den 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, und hier lesen wir die Verse 7 bis 13. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 7 bis 13. Hier heißt es in Gottes Wort: Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage bis zu den Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der erste Punkt ist, Nachsinnen ist eine notwendige Grundlage des Glaubens. Nachsinnen ist eine notwendige Grundlage des Glaubens. Paulus, er schreibt hier seinem Schüler Timotheus, der Herr wird dir Verständnis geben. Ja, gläubige Erkenntnis ist eine Gabe Gottes. Ganz deutlich sagt Paulus hier und er ermutigt den Timotheus, Gott wird dir eine Erkenntnis geben. In diesen Dingen, von denen ich dir jetzt auch gerade berichte. Ein paar Verse später, im gleichen Kapitel, 2. Timotheus 2, Vers 25, da schreibt Paulus, also ein Knecht des Herrn, ein Diener für den Herrn, er soll die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also noch einmal, gläubige Erkenntnis ist eine Gabe Gottes. Es sind nicht die am meisten studiert haben, die die Wahrheit erkennen. Es sind nicht die, die den höchsten IQ haben, die die Wahrheit erkennen. Gläubige Erkenntnis kommt von Gott. Es ist eine Gabe Gottes. Buße, das heißt eine Veränderung der inneren Gesinnung, und Glaube, das Vertrauen auf Gott, diese Erkenntnis der Wahrheit über Gott, den Schöpfer, über uns Menschen, über dieses Leben. Es ist ein übernatürliches, ein himmlisches, ein göttliches Werk. Der natürliche Mensch, selbst wenn er ein IQ hat von 150, er kann die Wahrheit Gottes nicht erkennen. Warum? Weil er blind ist in geistlichen Dingen durch die Sünde. Er kann nichts annehmen, was vom Geist Gottes kommt. Es sei denn, Gott offenbart es. Es sei denn, dass Gott die Augen des Herzens öffnet. Es sei denn, dass Gott gläubige Erkenntnis schenkt. Und das ist ja dieses erste Kennzeichen. Ein Glaube, Gott ist zuverlässig. Gott existiert und er ist zuverlässig und das bringt meinen ganzen Lebenssinn eine andere Richtung bei. Doch Nachsinnen ist an Inhalt gebunden. Und da ist häufig ein bisschen der Haken. Es gibt ganz, ganz viele, die sagen, ich glaube. Doch wenn man fragt, ja, aber was glaubst du denn? Dann ist da ganz große Unsicherheit. In der römisch-katholischen Kirche, da gibt es eine Lehre vom eingewickelten Glauben. Hat schon mal jemand etwas vom eingewickelten Glauben gehört? So wie wenn man Brot in Papier einwickelt. Eingewickelter Glaube. Das bezeichnet die Lehre, dass die römisch-katholische Kirche sagt, wenn ein Mensch sagt, also ich glaube alles, was der Papst und die römisch-katholische Kirche lehrt, dann zählt das schon als ein rettender Glaube. Wenn man diese Person aber fragt, ja, aber was lehrt denn der Papst und die römisch-katholische Kirche über dieses oder über jenes Thema? Dann sagen sie, das weiß ich nicht. Ich vertraue einfach darauf, dass das schon wahr ist, was die lehren und was die glauben. Nun, die katholische Kirche ist wirklich der Meinung, es reicht aus, wenn man einfach nur sagt, ich glaube, was die sagen, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, was die sagen. Eingewickelter Glaube. Da haben sich die Reformatoren kräftig darüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, das ist so eine Verblendung, es ist so ein Betrug. Calvin, er schreibt in der Institutio, heißt das denn noch Glauben? Wenn man keinerlei Erkenntnis hat, und seinen Sinn bloß gehorsam der Kirche unterwirft? Nein, der Glaube ruht nicht auf Unwissenheit, sondern auf Erkenntnis. Und zwar handelt es sich dabei nicht bloß um die Erkenntnis Gottes, sondern auch um die des göttlichen Willens. Wir erlangen nämlich das Heil nicht dadurch, dass wir bereit sind, alles, was die Kirche uns zu glauben vorschreibt, als wahr anzunehmen oder ihr die Aufgabe zuschieben, zu forschen und kennenzulernen, sondern nur dann, wenn wir erkennen, dass Gott um der Versöhnung willen, die durch Christus geschehen ist, unser gnädiger Vater ist. Und dass Christus uns zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zum Leben gegeben ist. Durch diese Erkenntnis, sage ich, und nicht durch Unterwerfung unseres Sinnes, erlangen wir den Zutritt zum Himmelreich. Eingewickelter Glaube ist ein Betrug. Ein Christ, der sagen kann, ich glaube, er muss auch sagen, woran glaube ich? Aber nicht nur die römisch-katholische Kirche kennt solche Phänomene. Es gibt viele, die sich Christen nennen, die sagen, ich glaube, aber wenn man mal nachhakt, okay, und was glaubst du denn? Dann ist ganz große Unwissenheit da. Ich habe eine Zeit lang in einem Betrieb gearbeitet und dort hatte ich zwei Vorgesetzte. Die eine Vorgesetzte war eine Atheistin und die andere Vorgesetzte gehörte zur evangelischen Kirche und sie bezeichnete sich als Christin. Und in der Mittagspause hatten wir häufiger Diskussionen über Gott und die Welt, wie man so sagt. Und ich habe ein bisschen argumentiert und die Atheistin hat immer versucht, ein paar Gegenargumente zu bringen und ich habe versucht zu erklären, warum das unlogisch ist. Und es kam häufiger, dass dann die andere Vorgesetzte, die Christin, auf die Argumente der Atheistin hörte. Und dann guckte sie mich an und sagt, und was glauben wir? Und mir ist das hängen geblieben. Eine merkwürdige Frage, oder? Und was glauben wir? Sie hatte keine Ahnung, was die christliche Lehre, die christliche Haltung dazu ist. Aber sie stellte sich mit auf diese Position. Was auch immer ein Christ jetzt zu sagen hat, ich glaube das, ich weiß aber überhaupt nicht, was es ist. Und entsprechend sah auch ihr Leben natürlich aus. Es gibt auch Menschen, die sagen einfach nur, ich glaube, sehen sich aber zu gar keiner Religion oder Denomination zugehörig. Ich glaube, dass es irgendwie eine höhere Macht gibt. Ich glaube eine positive Energie. Ich glaube an einen guten Gott, aber nicht den Gott der Bibel, auch nicht den Gott vom Islam. Nein, ich glaube einfach an einen Schöpfergott. Okay, und was glaubst du denn über diesen Schöpfergott? Ja, keine Ahnung. Aha. Und wie stellst du dir diesen vor? Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach nur, dass wir nicht alleine sind hier. Dass ich da irgendwie jemanden habe, der auf mich aufpasst. Nun, ein Kennzeichen eines Christen, und das macht die Bibel absolut klar, ist jemand, der nachsinnt, der weiß, was er glaubt, der nachdenken kann, der vertraut ist mit einer Lehre, mit Tatsachen, mit Dingen, an die er mit voller Gewissheit glaubt. Nicht nur das Glauben, um zu glauben, sondern auch der Glaube ist gefüllt mit einem Inhalt. Und Paulus ergibt hier eine Verheißung. Bedenke. Er gibt erstmal einen Befehl und dann eine Verheißung. Erst sagt er, bedenke. Bedenke, was ich sage. Mit Bedenke ist nicht gemeint, fühl mal tief in dir drin, wie was du denkst. Mit Bedenke ist auch nicht gemeint, schau einfach mal, wie du dir das vorstellst oder was du dir wünschst. Werd mal kreativ. Nun, wir sollen uns kein Götzenbild machen und das schließt auch unsere Gedanken ein. Wir sollen uns keine falsche Vorstellung von Gott machen. Ob wir nun eine Statue daraus machen oder in ein Gedankengebäude. Gott hat sich geoffenbart. Und zwar durch sein Wort, durch die Bibel. Aufgeschrieben durch Propheten und Apostel. Und einer dieser Apostel, er sagt nun, bedenke, was ich sage. Nicht träum vor dich hin. Nicht fühl mal, ob du damit einverstanden bist. Ob es dir passt oder ob du etwas verändern willst. Er sagt, bedenke, was ich dir sage. Bedenke bedeutet, denke darüber nach. Ja, gebrauche deinen Verstand. Man will uns heutzutage so häufig sagen, dass Glaube und Wissenschaft, Glaube und Nachdenken so überhaupt nicht zusammenpasst. Die Bibel hat eine ganz andere Vorstellung davon. Immer wieder rufen die Propheten und Apostel uns dazu auf, zu bedenken. Wir sollen unseren Kopf gebrauchen. Das, was Gott sagt, das ist etwas, was wir verstehen sollen, was wir aufnehmen sollen, was wir erkennen sollen. Aber Gott gibt eine Verheißung. Gott wird dir in allem Verständnis geben. Was für eine Verheißung? Was bedeutet das? Nun, Gott gibt dem Christen nicht unbedingt immer einen höheren IQ. Also die Universitäten, sie sind nicht plötzlich nur mit Christen gefüllt, weil jeder Christ plötzlich viel intelligenter wird. Jemand, der gläubig wird, er ist nicht plötzlich in der Lage, die Relativitätstheorie zu verteidigen. Aber Gott verspricht in seinem Wort, dass er Verständnis gibt. Das heißt, eine Einsicht, eine Erkenntnis der grundlegenden Lehren und der Bedeutung der christlichen Botschaft. Gott verspricht, er wird Verständnis geben. Nicht ohne Nachdenken. Paulus sagt, bedenke, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben. Eine wunderbare Zusammenfügung, oder? Ja, wir sollen denken, wir sollen unseren Verstand gebrauchen, wir sollen unseren Kopf anwenden, aber mit dieser Hoffnung und mit dieser Zuversicht, denn der Herr wird Verständnis geben. Mit Verständnis ist gemeint, wörtlich bedeutet es etwas, die Fähigkeit, etwas zusammensetzen zu können. Ich kann vielleicht mehrere Puzzleteile, ich kann sie zusammensetzen und ich sehe plötzlich, oh, da entsteht ein Bild. Vorher waren das überall kleine Teile und ich konnte mir nicht vorstellen, dass da ist irgendwie mal was Grünes und da was Rotes und da was Weißes. Und plötzlich, wenn ich sie zusammensetzen kann, dann entsteht ein Bild. Aha, da ist ein Haus mit einem Dach und einem Baum. Jetzt macht es Sinn. Das ist Verständnis. Ich kann etwas zusammensetzen und es macht Sinn. Der Glaube, er soll uns dazu befähigen, die Dinge in unserem Leben zusammensetzen zu können. Und die Dinge, die Gott zu uns redet, seinen Willen zusammensetzen zu können. Hier in 2. Timotheus 2 geht es Paulus darum, dass er Timotheus ermutigen will, seinen Dienst treu fortzusetzen. Timotheus, er war offensichtlich häufiger mal etwas ängstlich. Er begegnete Widerstände und er war sich unsicher. Wie kann ich jetzt vorangehen? Und Paulus, er schreibt dieses Kapitel und er beginnt damit, dass er sagt, du nun, mein Kind, er bezeichnet Timotheus als ein geistliches Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade. Sei gemutig voran. Und er gibt ihm Beispiele, bildliche Vergleiche. Er sagt, sei fokussiert wie ein Soldat und sei anständig wie so ein Sportler, der wirklich einen Wettkampf gewinnen will. Und sei geduldig wie ein Ackerbauer, der weiß, irgendwann wird aus dem, was ich sehe, Frucht hervorkommen. Doch neben diesen praktischen Ratschlägen, diesen wunderbaren Illustrationen, weist er Timotheus auf einige göttliche Lehren hin, die er in seiner Situation genau beachten und bedenken und sich merken soll. Ich lese noch einmal die Verse, oder wir können noch einmal schauen, die Verse 8 bis 13 sind gefüllt von Dingen, die Timotheus bedenken soll. Ja, hier ist Inhalt drin. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Das bedeutet, Timotheus denkt daran, dass Jesus, dieser Mann aus Nazareth, Jesus, der gekreuzigt wurde, dass dieser Jesus der Christus ist, Das heißt, der lang versprochene Retter, der Messias, der Erlöser, der schon vor Jahrtausenden verheißen worden war, wovon das ganze Alte Testament spricht. Halte im Gedächtnis, bei all deinen Widerständen, die dir entgegenkommen, halte im Gedächtnis, dieser Jesus, an den wir glauben, zu dem wir gehören, er ist wirklich der Christus. Und er ist auferweckt aus den Toten, sagt er weiter. Dieser Jesus, der gestorben ist, er ist auferweckt worden. Und die Auferstehung ist der Beweis, dass sein Tod wirksam war, dass es alles in dem Plan Gottes enthalten war. Ja, dass Gott mit völligem Wohlgefallen seinen Sohn wieder zum Leben auferweckt hat. Hier sehen wir Gott, der für uns gestorben ist. Ein göttliches Heilswerk. Auferweckt aus den Toten. Völlig beglaubigt durch Gott in seiner Kraft. Und er fährt fort aus dem Samen Davids. Dieser Gott, der am Sonntagmorgen auferstanden ist. Er war ganz Mensch. Er kam aus der Nachkommenschaft Davids. Er ist der Nachkomme Davids. Er ist sowohl ganz Mensch als auch ganz Gott. So ähnlich beschreibt Paulus das auch im Römerbrief in den ersten Versen. Er ist der Nachkomme Davids, wie es verheißen war, wirklich Mensch geworden, aber auch auferstanden als Beleg seiner Gottheit. Und er schreibt nach meinem Evangelium. Also erinnert daran, Jesus Christus, der Mensch geworden ist und der bestätigt auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, das ist alles ein Teil meines Evangeliums, einer persönlichen frohen Botschaft, dass Sünden vergeben werden, dass hier jemand an unsere Stelle getreten ist. Das ist nicht nur ein Evangelium, es ist mein Evangelium. Er ist für mich gestorben und für mich auferweckt worden. Für mein Leben. Es ist mein Evangelium, meine frohe Botschaft, meine gute Nachricht. Um der Auserwählten willen. Paulus, er spricht sogar die Lehre der Erwählung an. Und sagt, dieser Jesus, er ist gekommen für alle, die Gott in seinem Ratschluss erwählt hat zum Heil. Damit auch sie die Rettung erlangen. Rettung vor der Sünde, Rettung vor der Verdammnis, Rettung vor dem Zorn Gottes. Eine Rettung, die in Christus Jesus ist. Ja, Christus, er ist der wahre Mittler zwischen Gott und Menschen. Und in ihm, er hat unseren Platz eingenommen und durch Glauben sind wir in ihm, also ist die Rettung in ihm, allein in ihm. Nicht halb, nicht noch halb in unseren Werken und halb in Christus. Es ist die Rettung völlig in ihm, in Christus. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Es ist alles in ihm. Und er spricht mit ewiger Herrlichkeit. Also nicht nur die Rettung vor der Strafe, sondern auch ein Lohn ewiger Herrlichkeit, ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und Paulus erinnert daran, dass wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Das heißt, Christus herrscht. Und wenn wir treu bleiben, an Christus bleiben, wenn wir ausharren, dann werden wir mit ihm herrschen. Und zwar in alle Ewigkeit. Und er sagt, Gott bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Gottes Wesen ist unwandelbar. Seine Gerechtigkeit ist unwandelbar. Übrigens hier an dieser Stelle, es wird manchmal missverstanden. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Das ist hier nicht so sehr als als Trost gemeint, sondern als Warnung. Da, wo wir untreu sind, müssen wir nicht glauben, dass Gott einfach mal fünfe gerade sein lässt. Dass Gott es einfach irgendwie auch so hinlegt. Nein, er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er wird richten in Gerechtigkeit. Er bleibt treu zu seinem Wort, sowohl zum Wort seines Heils, aber auch zum Wort seines Gerichts. Das ist hier gemeint. Gottes Wesen ist unwandelbar. Er ist und bleibt der gerechte Richter, genauso wie er unser gnädiger Retter ist. Und dann heißt es hier in Vers 11 noch, das Wort ist gewiss. Das Wort Gottes, diese Botschaft, die Gott gibt durch seine Propheten und seine Apostel, es ist absolut zuverlässig. Es ist absolut vertrauenswürdig. Das Wort ist gewiss. Darauf können wir uns verlassen. Jesus, er sagt in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wir können eine Gewissheit erlangen. Gott gibt Verständnis. Und zwar auch ganz in Bezug auf Lehre, in Bezug auf Glaubensinhalt. Nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern auch, dass er gesprochen hat und dass sein Wort wahr ist. Und dass das, was Christus getan hat und geredet hat, Gottes Werk und Gottes Wort ist. Nun, wir sind aufgefordert, nachzusinnen über diese zuverlässigen christlichen Lehren. Und es ist notwendig für unseren Glauben und für die Glaubensgewissheit. Darum gehört es zu einem Kennzeichen eines Christen, nicht nur, dass er glaubt, sondern auch, dass er nachsinnt über den Glaubensinhalt. Ja, es ist sogar eine christliche Pflicht, und das ist der zweite Punkt. Nachsinnen ist eine christliche Pflicht. Paulus, er gibt hier eine Aufforderung, wie schon gesagt, bedenke. Also sinne darüber nach, denke darüber nach, gebrauche deinen Verstand. Nimm dir Zeit zu verstehen, in Erkenntnis zu wachsen, im Verständnis zu wachsen. Nicht einfach nur, um eine bessere Note zu bekommen, um irgendwo eine Abschlussprüfung zu machen und zu sagen, ich habe bestanden. Nein, nein, weil Gott dir Verständnis geben wird. Weil Gott dir verspricht, er wird dir immer mehr aufzeigen, immer mehr offenbaren. Darum bedenke. Die Nachfolger Jesu, wie wurden sie genannt? Jünger. Das heißt Schüler. Christen sind solche, die bei Christus in die Schule gehen. Die lernen wollen. Und die aufgefordert sind, zu bedenken, was er sagt. Die aufgefordert sind, darüber nachzudenken und im Verständnis zu wachsen. Wie oft seufzte Jesus und klagte darüber und ermahnte Jesus seine Jünger, seid ihr noch zu träge zu verstehen? Habt ihr noch nicht verstanden? Habt ihr noch nicht begriffen, wovon ich zu euch rede? Als Christen sind wir ermahnt. Und es ist unsere christliche Pflicht, zu bedenken, was Gott uns sagt. Aber Paulus geht noch weiter und er sagt, halte im Gedächtnis. Halte im Gedächtnis. Bedenke, was ich dir sage, und halte im Gedächtnis. Was merken wir uns? Normalerweise das, was wir für wichtig halten. Unser Gehirn ist irgendwie so programmiert, dass die Dinge, die uns wichtig sind, die können wir abspeichern. Und die Dinge, die man eigentlich nicht braucht, die einem unwichtig sind, die vergisst man auch irgendwann wieder. Das ist sinnvoll in vielen Hinsicht, dass wir uns tatsächlich das merken können, was wichtig ist. Aber es ist auch ein gewisser Maßstab dafür, was ist uns eigentlich wichtig. Paulus sagt zu Timotheus, halte das im Gedächtnis, was ich dir hier sage. Halte im Gedächtnis Christus Jesus. Merke dir das. Vielleicht hast du mal einiges gelernt im Taufunterricht oder in der evangelischen Kirche, bei der Konfirmation. Und man fragt nur ein Jahr später und es ist alles verflogen. Man erinnert sich gar nicht mehr daran. Das war halt wichtig, damit ich an diesem einen Tag das bekennen kann. Und das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Paulus, er sagt, halte im Gedächtnis, sinne darüber nach. Und deswegen haben wir Mittel, um das zu fördern. Die Lieder, die wir singen, sie erinnern uns an die Glaubenswahrheiten. Und es ist tatsächlich ein großer Trost, wenn wir singen können, was Gott tut, das ist wohlgetan. Wir wollen uns daran erinnern, an die Güte Gottes in allem, was er tut. Und es sind biblische Lehren, an die wir uns erinnern können, indem wir sie uns beständig singen. Oder einen Katechismus mit Fragen und Antworten, ein Glaubensbekenntnis, eine Zusammenfassung der christlichen Lehren. Es soll uns helfen, zu erinnern, im Gedächtnis zu behalten, zu bedenken, woran wir glauben, worauf wir diese feste Zuversicht richten. Und dann dient es auch zum Zeugnis. Wir müssen wissen, woran wir glauben, wenn wir bekennen wollen, was wir glauben. Paulus, er schreibt hier am Ende unseres Predigttextes, in Vers 12 am Ende, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. In der damaligen Zeit, da war das nicht so ganz einfach mit dem christlichen Bekenntnis. Wenn du sagen wolltest, ich glaube an Jesus Christus, dann war das Bekenntnis, Christus ist Herr. Christus ist Herr. Aber viele Zeitgenossen haben da ziemlich genau zugehört und gesagt, nein, als im Römischen Reich muss man sagen, Cäsar ist Herr. Und unter Cäsar, unter dem Kaiser, da kann man natürlich an alles Mögliche glauben, aber man muss doch Cäsar als den höchsten König bekennen. Und da gab es viele Christen, die standen in der Versuchung zu sagen, kann ich da vielleicht ein bisschen was verleugnen, um ein einfacheres Leben zu haben? Kann ich vielleicht einfach nur sagen, ich glaube an Jesus, aber nicht, dass er der Herr ist, nicht, dass er der König ist, nicht, dass er der Herr aller Herren und König aller Könige ist, dass selbst Cäsar unter ihm ist und ihm Rechenschaft abgeben muss? Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Nun, glaubst du daran, dass Jesus Christus Herr ist? Glaubst du daran, dass er der Gott ist, dem alles untertan ist? Dass er der ist, der souverän ist und über alle Mächte und Gewalten erhaben ist? In 1. Petrus 3, Vers 15 lesen wir, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig und seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Da kam jetzt jemand an und sagt, Mensch, Willi, wie kommt es eigentlich, dass du solch eine Hoffnung hast, dass du so mutig von diesem Jesus erzählst? Und was ist die Antwort? Ich glaube, dass mein Herr Herr über alle Herren ist. Dass er König über alle Könige ist. Egal, was die Menschen mir tun werden. Ich halte an meinem Herrn. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Dass egal, welches Leid ich auch hier erfahren muss, ich in die ewige Herrlichkeit eingehen werde? Kannst du Rechenschaft geben über die lebendige Hoffnung in deinem Leben? Nun, es bedarf dessen, dass du dir gewiss bist, dass du nachdenkst darüber, was denn die Verheißung Gottes ist, was denn die Lehre ist und auch, was das für dein Leben bedeutet. Und darum ist das der dritte Punkt, Nachsinnen ist eine praktische Hilfe. Es ist ein Kennzeichen eines Christen, ja, es ist eine Pflicht eines Christen, aber es ist zu unserer Hilfe gegeben. Vor Zweifel. In Vers 12, da schreibt Paulus, wenn wir ausharren. Nun, in welcher Situation muss man ausharren? Ja, da, wo es einem schwerfällt. Da, wo einem die Geduld schwerfällt. Da, wo das Ausharren nicht automatisch geschieht, sondern man denkt, wie lange muss ich das noch ertragen? Oder wie lange kann ich überhaupt noch feststehen? Und Paulus erinnert, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Das ist eine Lehre, das ist eine Tatsache, eine Wahrheit. Viele Ausleger glauben, dass es ein altes christliches Lied ist, an das Paulus hier den Timotheus erinnert. Timotheus, erinnerst du dich daran, wie wir gemeinsam in der Gemeinde gesungen haben? Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Erinnerst du dich daran? Diese Wahrheiten, halte sie fest. Wenn du im Zweifel bist, wenn du darüber zweifelst, macht das alles Sinn? Lohnt sich das? Kann ich dem wirklich vertrauen? Wir haben heute Morgen in der Predigt gehört, ist Gott wirklich zuverlässig? Wird er seine Verheißungen erfüllen, wenn ich doch so wenig sehe? Nur ein Kind, ein Enkel der Verheißung, wird das wirklich alles zutreffen, was er sagt? Paulus erinnert daran, diese Lehren, diese Verheißungen, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Diese Verheißungen, sie helfen uns im Zweifel. Wenn ich einfach nur sage, ich glaube, dass es einen Gott gibt, ich weiß aber nicht, was er mir versprochen hat, ich weiß überhaupt nicht, was er in meine Situation hineinspricht, ich hoffe nur, dass ich irgendwie am Glauben festhalten kann. Wir werden stürzen, wir werden fallen. Aber wer mitsingen kann, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Das gibt uns doch Kraft im Zweifel. Das gibt uns doch die Zuversicht, durchzuhalten. Gott ist treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Und in Bedrängnis. In Vers 9 schreibt Paulus, ich ertrage Leid bis zu Fesseln, wie ein Übeltäter. Erinnert ihr euch an die Morgenpredigt letzte Woche von Alexander? Paulus in Ketten, im Gefängnis. Er erträgt Leid. Hier schreibt er an Timotheus, in Ketten, in Fesseln. In Bedrängnis. Oh ja, das ist alles andere als das, was man sich erwünscht von einem erfüllten, von einem freien Leben. Ketten, Fesseln, gefangen. Aber was sagt Paulus? Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles. Ich weiß, es ist es wert. Bedenke die Größe der Sache. Das Reich Gottes auf Erden wird ausgebreitet durch das Wort Gottes, durch dieses Evangelium, durch den Menschen gerettet werden. Die Ehre Gottes wird ausgebreitet, indem Christus als der Herr verkündet wird. Oh, was macht es da, dass ich in Fesseln liege? Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ich kann es ertragen. Ich kann es ertragen, weil ich weiß, wozu es dient. Nun, erinnerst du dich, wenn du bedrängt bist, wenn du Leid erträgst, wenn du krank bist, wenn du Hass oder Widerstand erfährst, bedenkst du die Lehren Christi? Bedenkst du die Tatsachen, die Wahrheiten des Evangeliums? Und Paulus hat das gemacht. Und es gehört zu den Kennzeichen eines Christen, zu verstehen, das hat eine praktische Relevanz für mich. in Hoffnungslosigkeit. Noch einmal dieses Lied. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. Wir werden eine ewige Herrlichkeit erlangen. Die gleiche Logik bringt Paulus schon einmal in Römer 8, Vers 17 auf. Hier heißt es, wenn wir aber Kinder sind, also Kinder Gottes, wenn wir Gläubige sind, wenn wir Christen sind, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich denke, schreibt Paulus hier, und denke ist ein ganz starkes Wort hier. Im Griechischen heißt es logizomai. Es ist nicht nur so ein ich vermute, ich nehme mal an, sondern es heißt etwas berechnen, etwas schlussfolgern, etwas wirklich ernsthaft bedenken. Wir sagen heute noch, Mensch, das ist doch logisch. Hier steckt eine Logik dahinter. Es ist vernünftig, es ist durchdacht. Nun, ist deine Hoffnung logisch? Ist sie vernünftig? Ist sie durchdacht? Bedenkst du das, was Gottes Wort dir als Hoffnung aufzeigt? Oh, bedenke den herrlichen Trost und die Entschädigung. Und die Hoffnung, die Gott in seinem Wort dir aufzeigt. Hast du ein Verständnis davon erlangt, was es bedeutet? Was auch immer wir hier in diesem Leben erleiden. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich sagte mal ein Prediger, unser Erbe besteht in Worten. Stell dir mal vor, du erhältst einen Brief von einem entfernten Verwandten, einem reichen Verwandten aus den USA. Aber du sprichst kein Englisch. Und du weißt, okay, er ist offensichtlich gestorben. Vielleicht steht hier, was ich erbe. Aber ich kann ja kein Englisch. Nun, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass es was Schönes ist. Was würden wir machen? Nein, wir würden natürlich zu jemandem hingehen, der Englisch spricht. Ich will verstehen, was das hier bedeutet. Ich will verstehen, was ich als Erbe erhalte, worauf ich mich freuen kann. Nun, sind wir solche Leute? Finden wir Hoffnung durch das Nachsinnen über die Lehre von der ewigen Herrlichkeit? Und hat das eine Auswirkung auf dein Leben hier und jetzt? Zum Beispiel im Gehorsam. Paulus sagt, ich bin mitgestorben. Wenn wir mitgestorben sind. Es gibt zwei Formen, in der die Bibel von dem Mitsterben oder davon spricht, dass Christen mit Christus gestorben sind. Entweder bei der Bekehrung, ja, das ist die ganze Symbolik der Taufe. Im Glauben sind wir mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden, weil er unsere Stelle eingenommen hat. Und im Glauben sind wir mit ihm verbunden und sein Tod erzählt uns. Unser alter Mensch ist abgestorben, unser Mensch ist der Sünde gestorben. Aber es kann auch bedeuten, jemand stirbt im Glauben an Christus einen Märtyrertod, weil er Christus nicht verleugnet. Stirbt er hier mit. Paulus hatte das wahrscheinlich unmittelbar vor Augen. Er steht im Gefängnis und erwartet seinen Tod. Aber in beiden Interpretationen bedeutet es, dass Gehorsam und Treue sichtbar werden soll. Wenn ich meinem alten Menschen abgestorben bin, dann soll mein neues Leben im Gehorsam gegenüber Gott sein, geheiligt gegenüber Gott. Und wenn ich aufgrund des Zeugnisses und aufgrund des Gehorsams hingerichtet werden soll, dann ist auch das ein Beleg dafür, für die Treue, für den Gehorsam. Und Paulus weiß, das ist mein Ansporn für ein gehorsames Leben. Wenn wir hier auch so uns selbst verleugnen, wenn wir hier auch so manche Last auf uns nehmen, um gegen die Sünde zu kämpfen, oder sogar gegen unsere Todesangst. Aber Christus gehorsam bleiben wollen. Wenn wir mehr Furcht davor haben, Christus ungehorsam zu werden, ihn zu verleugnen, als Bequemlichkeit oder sogar unser Leben zu verlieren. Oh, dann wissen wir, wenn wir mit ihm gestorben sind, so werden wir mit ihm leben. Wir dürfen in der Kraft und Gnade Christi leben. Ewiges Leben, das hier beginnt und in der ewigen Herrlichkeit niemals endet. Bedenke die Größe des Lohns. Bedenke, dass Christus es wert ist. Und ein letztes für den Dienst. In Vers 10 schreibt Paulus hier, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Paulus weiß, ich diene Gott. Und rein menschlich gesprochen ist das bemitleidenswert. Er sitzt im Gefängnis, er ist gebunden durch Fesseln. Eine Aufgabe, eine Tätigkeit, wo man denkt, Mensch, Paulus, warum tust du dir das überhaupt an? Und wenn er nur auf diese Dinge schauen würde, dann müsste er auch sagen, ja, eigentlich, ich bin der Elendste von allen. Wenn ich nur auf dieses Leben schaue, dann bin ich wirklich der Bemitleidenswerteste von allen. Aber er schaut auf den Wert und auf das Privileg dieser Aufgabe. Er sagt, ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie Rettung, die in Jesus Christus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Es gibt keine kostbarere Aufgabe, keinen wertvolleren Dienst, als darin tätig zu sein, Menschen das Evangelium zu bringen, um mitzuerleben, Gott gebraucht selbst mich hier in der Gemeinde oder auf der Straße oder im Bezeugen gegenüber Freunden oder Familie. Er gebraucht mich, um seine Auserwählten zu sammeln und zu einer ewigen Herrlichkeit zu bringen. Oh, ich bin bereit, alles dafür zu erdulden, alles dafür zu ertragen. Oh, dieser Dienst, er ist mir kostbar. Nicht, weil die Tätigkeit an sich so leicht oder angenehm ist, sondern weil der Dienst so kostbar ist, weil ich weiß, es ist wert, es ist nicht vergebens, es ist nicht sinnlos. Könnt ihr euch vorstellen, so manche Mutter, die vielleicht zu Hause sitzt und denkt, Mensch, Windeln wechseln, den Brei aus der ganzen Küche auswischen, das ist mir mitleidenswert. Wäre es nicht viel schöner, irgendeine große Karriere zu haben, irgendwo als Managerin oder sonst was? Nun, warum kann eine Mutter das ertragen? Weil sie weiß, es ist es wert. Ich investiere mich hier für meine Kinder und ich weiß, es ist es wert. Wie viel mehr, wenn wir verstehen, welcher Wert es hat, im Dienst für die Auserwählten im Reich Gottes tätig zu sein. Bedenke, sinne nach über die Lehren der Schrift, über die Lehren Gottes. Es ist ein Kennzeichen eines Christen, weil das unser ganzes Leben in all unseren Aufgaben, in all unseren Anfechtungen, das gibt uns Halt. Dass wir das Wort Gottes als zuverlässig, als gewiss aufnehmen können und als Stütze, als Licht auf unserem Weg. Dazu helfe uns Gott. Amen.